Herzlich willkommen zum Befreiungszeit-Podcast. Mein Name ist Janina Freinhagen und in dieser Folge wird es um das Thema geerbte Emotionen gehen. Und da mir der Impuls zu dieser Folge während einer Autofahrt gekommen ist, entschuldige ich mich an dieser Stelle für die Nebengeräusche, hoffe allerdings, dass der Inhalt während der ersten 3-4 Minuten trotzdem gut zu hören ist. Geerbte Emotionen also. Aber was genau ist das? Und wie gehen wir damit um? Wo kommen die her und wie werden wir sie wieder los?
Ich möchte dieses ganze Thema beginnen mit der Aussage: Mama, ich glaube, ich bin irgendwie traurig. Das ist mir nämlich neulich genau so geschehen. Mit diesen Worten war ich konfrontiert. Wie, du glaubst, du bist traurig? Kannst du nicht genau bestimmen, was du fühlst? Kannst du das irgendwo im Körper zuordnen? Was macht das? Wo fühlst du das? Wie fühlt es sich an? Was macht es mit dir? Mal ganz davon abgesehen, dass ich natürlich dann mein Kind in den Arm genommen habe und gekuschelt und da war und präsent war. Und das ist, und das fällt wahrscheinlich fast allen Eltern schwer, nicht in erster Instanz und ausschließlich darum geht, die Emotionen von dem Kind wieder wegzumachen. Erstens würde es dadurch nicht lernen, sich selbst zu regulieren. Und zweitens ist die untergeordnete Botschaft dann, dass Emotionen möglichst schnell beseitigt werden müssen. Es ist für uns nur, gerade als Eltern, häufig unglaublich schwer, mit den negativen, schmerzhaften Emotionen unseres Kindes umzugehen. Auch wenn ein Kind zum Beispiel zu uns kommt und sagt, Mama, die können das alle viel besser als ich kann das nicht, dann versuchen wir sofort zu beschwichtigen und sagen, ja, dafür kannst du was anderes gut und jeder Mensch ist ja nochmal anders und so. Das ist ja auch alles richtig und es ist auch völlig in Ordnung, zu trösten und neue Perspektiven aufzuzeigen. Aber was wir damit eigentlich gemacht haben, ist, dem Schmerz zu entfliehen. Aber es ist schmerzhaft, weil wir nun mal in einer Welt leben, wo auch Konkurrenz und schneller, besser, weiter, stärker eine Rolle spielen. Wo ich vielleicht feststelle, es gibt Bereiche, die sind andere Leute besser als ich. Und das rüttelt an meinem Selbstwert. Das stellt mich und mein Sein gerade im Heranwachsen in Frage. Ich vergleiche mich und das macht traurig. Und das darf sein. Wünschen wir das unserem Kind? Nein, aber es darf sein. Und wir dürfen auch darauf reagieren mit, ja, ich verstehe, dass dich das traurig macht. Und dann über die Traurigkeit zu reden. Damit einen Umgang zu finden. Dann können wir immer noch den zweiten Schritt machen und dafür sensibilisieren, was das Kind denn kann und was für Stärken das Kind denn hat. Aber wie gesagt, nicht sofort als erste Hilfemaßnahme, sondern eben auch mal einen Schutzraum zu bieten, wo das Kind genau diese Gefühle erleben und prozessieren darf. Weil dann kann das Kind lernen, mit diesen Emotionen umzugehen und eventuell sogar selber eine Lösung dafür zu finden, einen Umgang damit zu lernen, okay, sich selber zu trösten in unserem Beisein, indem wir ihm einen Raum geben, ihm darin bestärken, dass er seine Gefühle oder sie die Gefühle wahrnehmen darf. Dass die nicht sind, wovor man wegrennen muss, sondern dass man diese prozessieren kann und einen Umgang damit finden kann.
Und damit jetzt zu dem eigentlichen Thema, nämlich wo kam die spezielle Emotion her? Und was soll denn das bedeuten, Emotionen zu erben? Warum habe ich die Folge so angefangen? Ganz einfach, weil auch das dazugehört, nämlich, dass wir eine Fähigkeit zur emotionalen Intelligenz erlernen. Dass wir, wenn wir später im Erwachsenenalter nicht nur als Opfer der Umstände wie Zombies umherlaufen wollen, es fast notwendig ist, eine gewisse Form von emotionaler Intelligenz unser eigen nennen zu dürfen. Dass wir also nicht nur verstehen, was fühle ich eigentlich gerade, sondern auch, wo kommt das Gefühl her? Was im Außen hat das Gefühl in mir ausgelöst? Warum gehe ich damit gerade stark in Resonanz? Was hat mich eigentlich traurig gemacht? Oder wie spüre ich Traurigkeit eigentlich? Und bin ich mir sicher, dass das Traurigkeit ist? Oder habe ich da vielleicht sogar eine Fehlinterpretation? Oder spüre ich vielleicht nur Wut, obwohl ich eigentlich gerade verletzt bin? All das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und wenn uns im Kindesalter keiner spiegelt und uns nicht den Raum gibt, unsere Gefühle auch erleben zu dürfen, eben in diesem bereits beschriebenen sicheren Raum oder in einem, ne, und wenn es in Mamas oder Papas Armen ist oder je nachdem, wie alt das Kind auch ist. Ich rede hier jetzt nicht von ganz kleinen Kindern, ne? Die können sich noch nicht selbst regulieren und die brauchen immer Mamas oder Papas Hilfe oder wer auch immer da ist, gerade als Schutzbefohlene oder als Bezugsperson, sondern ich rede hier von Kindern, die schon ein bisschen älter sind. Also, was ist also, wenn ich zwar ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz mein eigen nennen darf, im Erwachsenenalter oder ja, so ab 16 oder so, aber Themen habe, wo ich merke, das ist wie, als wenn die Gefühle gar nicht mir gehören würden. Ich bin da so, ja, das ist, als wenn ich fühle die und ich bin da irgendwie belastet mit und das macht was mit mir oder ich fühle mich da unfrei, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin mir gar nicht sicher, ob das meine sind. Oder wenn wir so eine Antipathie gegen unsere Eltern haben, so einen stillen Vorwurf in uns oder das Gefühl haben, uns verantwortlich zu fühlen. Das ist auch so klassisch, wenn wir das Gefühl haben, ich bin dafür zuständig, die Emotionen unserer Eltern oder meiner Eltern zu regulieren. Also es ist mein Job, dafür zu sorgen, dass es Mama gut geht zum Beispiel, ja, dass Papa nicht genervt ist. Dann habe ich ganz früh gelernt, meine Bedürfnisse zu drosseln und nur auf die Bedürfnisse des Gegenübers zu achten. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern heute geht es darum, dass wir als Kinder wollen wir immer, immer, immer unsere Eltern retten. Vor allem unsere erste große Liebe und das ist und bleibt nun mal Mama. Wenn Mama also Situationen oder sogar intensive Traumata in ihrem Sein hat, also schlimme Sachen erlebt hat, die sie selber nicht prozessieren konnte, die sie selber noch nicht verarbeitet hat, die einfach in ihr mitschwingen, dafür kann sie ja häufig gar nichts. Also gerade Trauma ist häufig so doll untergegraben und verbuttert und schwingt in uns mit, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dass diese häufig einfach weitergegeben werden. Und was meine ich damit? Naja, wenn ich versuche, Mama, also ich nehme mal dieses Beispiel, nehmen wir mal an, meine Mutter ist schwer traumatisiert und hat häufig so eine unterschwellige Traurigkeit oder Frustration oder Resignation, dann möchte ich als Kind, und zwar egal in welchem Alter, häufig sogar schon pränatal, das ist nämlich keine kognitive, dazu brauche ich kein kognitives Bewusstsein oder keine rationale Entscheidung, sondern das tue ich ganz von alleine. Mama ist für mich lebensnotwendig, meine erste große Liebe, meine Welt. Die ersten 2 Jahre sind wir symbiotisch. Ich bin schon so konditioniert und veranlagt, dass ich alles tun würde, um mich selbst am Leben zu halten, sprich, um meine Welt zu retten. Das heißt, ich möchte Mama retten und ich fühle mich auch für deren Schmerz verantwortlich. Ich glaube, bis ungefähr 5 haben wir ja noch gar kein richtiges Verständnis dafür, also zu abstrahieren, zu reflektieren, Empathie zu empfinden im Sinne von ich bin ich und du bist du und wir erleben nicht das Gleiche. Das heißt, wenn also unsere Eltern uns ablehnen oder uns schlecht behandeln, dann beziehen wir das immer auf uns. Wir sind gar nicht in der Lage, uns so weit aus der Metaperspektive, also aus einer übergeordneten Perspektive wahrzunehmen und uns bewusst zu machen, nee, meine Mutter hat da Unlänglichkeiten oder mein Vater ist da einfach ungerecht oder hat nicht keine mangelnden, also hat da mangelnde Skills oder mangelnde Fähigkeiten oder ist da aggressiv oder ist da unbewusst oder verhält sich wie die Axt im Wald, was auch immer. Also wir müssen es ja gar nicht immer dramatisieren. Aber wenn ich als Kind mit Eltern, wie heißt dieser schöne Spruch? Kinder von Eltern, die misshandelt wurden, fangen nicht an, ihre Eltern zu hassen, sondern sich selbst. Weil da unbewusst dieser Mechanismus stattfindet, wenn ich besser wäre, dann, wenn ich liebenswerter wäre, dann, wenn ich lustiger wäre, dann, wenn ich wichtiger wäre, dann würden meine Eltern sich besser verhalten, dann würden sie weniger Drogen nehmen, dann wären sie weniger depressiv, dann hätten sie mehr Freude am Leben. Kinder sind noch so egozentriert auf eine unschuldige Weise, dass alles, was ihnen begegnet im Außen, deren Schuld sein muss. So, das heißt aber auch, sie fühlen sich verantwortlich für die Gefühle ihrer Eltern. Und wenn Eltern mit Situationen konfrontiert sind, die sie vielleicht noch nicht mal als traumatisch erleben, sondern einfach als Enttäuschung, also sie haben sich auf etwas gefreut und dann findet das so aber nicht statt, wie sie sich das erhofft hatten. Oder da ist ein lang ersehnter Traum gewesen und der ist dann geplatzt oder gescheitert, aus was für Gründen auch immer, aus finanziellen oder emotionalen oder familiären. Ist völlig egal, was der Hintergrund da ist. Aber nehmen wir mal an, wir sind dann, also ein Elternteil ist traurig und kommuniziert es vielleicht aber nur so am Rande oder ist nicht gut da drin, seine Emotionen auf eine gesunde Art zu verarbeiten, sodass sie auch wirklich vollständig wieder aus dem System gehen. Oder aber will seine Kinder nicht belasten, weil man ja auch denkt, mein Gott, ich muss ja auch nicht alles mit meinen Kindern besprechen. Wobei auch da, vielleicht erlaube ich mir da nochmal den Einwurf, auch da neigen wir Eltern dazu, zu beschwichtigen. Also wenn ein Kind uns fragt, wie geht's dir? Und wir sagen, ja, nee, alles okay, aber eigentlich weinen wir innerlich. Und das Kind ist aber spürig und empathisch. Nochmal, ich rede hier nicht von ganz kleinen Kindern, sondern von Kindern, die vielleicht schon ein gewisses Alter und einen gewissen Reifegrad erreicht haben. Dann ist es fast ein bisschen, ja, dieses Wort ist immer nicht so schön, aber es ist fast ein bisschen Gaslighting. Ich weiß, wir Eltern tun das, um Rücksicht zu nehmen, weil wir unsere Kinder schonen wollen und die nicht mit unserem Mist belasten wollen und die ja auch eine glückliche und freie Kindheit haben wollen sollen und sich nicht für uns verantwortlich fühlen sollen oder sogar dafür, dass sie uns trösten. Und es ist ein ganz schmaler Grat, was da ein Verhalten ist, welches ideal für die Kinder ist. Und wahrscheinlich kann man sich auch gar nicht immer richtig verhalten. Also wir sind ja Menschen. Und dennoch ist, wenn ich meinem Kind, und das ist alt genug wahrzunehmen, dass es mir nicht gut geht, auch wenn ich es nicht verbalisiert habe, oder es hat mich weinen sehen und ich drehe mich um, wische mir die Tränen ab, sage, nee, alles gut, Papa und ich haben nur diskutiert. Dabei hatten wir gerade den fiesesten Streit und ich bin im Kern erschüttert. Und ich sage meinem Kind, aber nee, es ist alles gut, dann kann das im negativsten Fall dazu führen, dass A, das Kind uns nicht mehr traut, B, dass es noch mehr darauf sensibilisiert wird, zu spüren, wie es uns geht. Und drittens, und das finde ich wirklich tragisch, kann das dazu führen, dass das Kind nicht mehr seinem eigenen Bauch vertraut. Dass es das, was es selbst für richtig hält und was es fühlt, für falsch hält, weil die Bezugsperson ja gesagt hat, dass es nicht so ist. Es ist konträr. Das heißt, sie stellen ihr eigenes emotionales, subjektives Erleben in Frage oder im schlimmsten Falle sagen sich sogar, dass das falsch ist und hören auf, sich selber zu trauen. So. Zurück zum Thema geerbte Emotionen. Wir können Emotionen auf verschiedenste Arten klassisch wirklich erben. Manchmal, indem wir sie generationsübergreifend aus unserem systemischen, also aus unserem Familienfeld von den Ahnen übernehmen. Da gibt es, ich glaube von Bernd Hellinger ist das so schön, diese Ansage, was in der Generation, in der Großelterngeneration geschehen ist, das durfte nicht, also da war es noch bewusst, in der nächsten Generation durfte nicht drüber geredet werden. Es war aber bewusst, dass da irgendwie was war, aber es wurde verschwiegen. Und die dritte Generation sind dann die Symptomträger. Die wissen aber noch nicht mal mehr, dass irgendwas passiert ist, sind aber dann diejenigen, die darunter leiden. Also Kriegsgeschehnisse, die sich dann über Generationen hinfort vererben, also im System weitergegeben werden. Trauma, was im System weitergegeben wird, was körperlich gespeichert wird, was zu, gerade im Unterleib bei Frauen ist es häufig so, da ist häufig auch sexuelles Trauma noch von der Großmutter gespeichert. Ne? Wir sind genetisch, und da bin ich kein Profi drin, aber ja sogar schon veranlagt, also angelegt in den Zellen der Oma sind wir schon angelegt. Also ist es nicht nur systemisch, sondern es ist auch genetisch so, dass wir ein Teil unserer Ahnen sind. Und wir erben auch deren Traumata, wir erben auch deren Fähigkeiten und deren Erfahrungen. Und da gäbe es wahrscheinlich einen ganz riesen Pool, den wir verlernt haben anzuzapfen, was Wissen und Führung und Leitung und ja, Qualitäten und Talente angeht, weil wir mit unseren Ahnen nicht mehr so verbunden sind. Für alle, die Rauhnächte mit mir zelebrieren, wir werden auf jeden Fall ein bisschen Ahnenbahnung machen, also ein bisschen zurück zu den Ahnen und da in Kontakt gehen. Aber wir können eben auch die negativen Aspekte wie bestimmte Thematiken erben oder eben auch vor Generationen stattgefundene Traumata, sowie unbegrenzte, ungünstige Glaubenssätze und alles Mögliche. Das ist eine Variante, wie wir so etwas erben können. Und dann ist es wirklich schwierig, der Thematik auf den Grund zu gehen. Wir merken nur auf einmal, wir sind depressiv oder wir entwickeln Autoimmunerkrankungen oder wir können keine Kinder kriegen oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Aspekte, da kann man ganz lange bei sich selbst gucken, sogar Anteilarbeit machen und versuchen, da die Lösung zu finden. Wenn die aber gar nicht in meinem jetzigen Leben entstanden ist, sondern Generationen vor mir, dann komme ich nicht in die Lösung, solange ich die Generation vor mir auslasse. Auch auf diese Art können wir also auch zum Beispiel Emotionen erben. Das ist aber noch nicht mal so sehr der Punkt, den ich meine, sondern mir ging es wirklich mehr darum, dass Kinder dazu neigen, dann diese Gefühle, also wie in der vorhin beschriebenen Situation, ein Elternteil hat erlebt eine Enttäuschung und das kann wirklich von bis sein, von einem Bewerbungsgespräch für einen Job, der angestrebt wurde, ist negativ beantwortet worden oder ein Investment ist schief gelaufen oder der Käufer vom Haus ist wieder abgesprungen. Also was auch immer, so etwas, wo man sich drauf gefreut hatte und dachte so, geil, endlich. Und dann klappt es nicht. Und diese Traurigkeit, in diesem Fall, das war das Beispiel, mit dem ich angefangen habe, steht im Raum. Diese Traurigkeit ist irgendwie da. Und sie wird aber nicht kommentiert und irgendwie auch nicht so richtig ausagiert von den Eltern oder von dem entsprechenden Elternteil, weil ja, sie ist da, aber als Erwachsener nimmt man sich selten die Zeit, diese Emotionen auch rauszutanzen oder bei Wut rauszuschreien oder mal auf ein Kissen zu hauen oder sich hinzusetzen und mal wirklich zu weinen oder somatische Übungen zu machen und Zitterübungen zu machen oder Breathwork oder was auch immer es für Möglichkeiten gibt, Gefühle wieder auch rauszuschwemmen. Wenn man das selber zwar wahrnimmt, sagt, boah, ich bin wirklich enttäuscht und traurig, ist aber nicht als dramatisch erlebt, dann nimmt man sich die Zeit nicht oder die geht nicht in Aktion, um diese Emotion wieder rauszubringen. Und Kinder neigen dann manchmal dazu, diese Gefühle einfach aufzusammeln, weil Gefühle sind irgendwie auch kostbare, kleine, bunte Schätze. Für mich war das zumindest früher immer so. Das war wie so ein Korb voller Edelsteine. Und wenn jemand diese Emotionen nicht wollte, dann habe ich die genommen. Ich habe diesen Schatz an mich genommen und für mich gehütet, dass das niemandem dient. Also gerade auch im Erwachsenenleben, wenn ich meinen Eltern Emotionen oder Themen abnehme, es sei denn, die sind ganz, ganz gebrechlich und alt, dann kehrt sich das irgendwann nochmal so ein Stück weiter um. Das ist aber ein anderes Thema. Aber wenn ich meinen Eltern oder überhaupt anderen Menschen Emotionen abnehme und Themen abnehme, dann nehme ich ihnen damit auch die Chance, diese zu verarbeiten, weil sie können sie ja gar nicht mehr fühlen. Ich habe sie ja aufgenommen und ich kann sie nicht verarbeiten oder zumindest nicht in der Form, wie es dienlich wäre und gesund wäre, weil es sind gar nicht meine. Aber Kinder, so ab einem gewissen Alter, fangen an, diese Emotionen aufzunehmen und können damit gar nicht umgehen. Und dann ist es ganz schwer zu sagen, die machen sich ja nicht bewusst, gestern war Mama oder Papa traurig und jetzt fühle ich mich so ein bisschen runtergedrückt, obwohl bei mir gerade gar nichts los ist. Also in der Schule ist alles okay, ich habe mich mit keinen Freunden gestritten, ich habe keine irgendwie, ne, ich bin nicht unsicher oder ja, vielleicht komme ich in die Pubertät, aber das ist eigentlich gerade alles gar nicht so das Thema. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt und trotzdem muss ich ganz bitterlich weinen, so. Denen ist ja nicht klar, ach ja, Mensch, klar, gestern habe ich ja die Szene mit meinen Eltern erlebt und das war irgendwie ein Mischgefühl und ich konnte da nicht so richtig mit anfangen und es tat mir so leid, dass Mama oder Papa dann traurig waren, wer auch immer es in dem Fall war. Und das habe ich gar nicht ausgehalten, deren Traurigkeit, deswegen habe ich mir die Traurigkeit aufgesammelt, damit dann der Schmerz, den ich empfunden habe, den ich gar nicht so zuordnen kannte, aufhört. So funktionieren Kinder ja nicht. Also es wäre ja auch schon fast ein bisschen gruselig, wenn Kinder so eine Weitsicht hätten im jungen Alter, aber wir können dafür uns sensibilisieren. Weil dann hilft es tatsächlich häufig rauszukriegen oder das zu thematisieren, wie ich gerade sagte, schon Raum zu bieten, dann auch die Kinder weinen zu lassen, liebevoll zu begleiten, in den Arm zu nehmen, zu gucken, hey, was macht dich traurig? Wo fühlst du das? Wie fühlt sich's an? Wie können wir es rausholen? Wo kommt's her? Mir persönlich hilft dann immer der Emotion Code total, Gefühle auch einfach aus dem System wieder rauszustreichen. Man muss ja Gott sei Dank auch nicht immer alles bis ins letzte Detail durchleiden und durchfühlen. Manche Gefühle darf man ja wirklich auch, wenn sie einem nicht mehr dienlich sind und sie keinen Auftrag mehr haben. Sonst sind Gefühle ja häufig eher ein Hinweis, um wahrzunehmen, was ist eigentlich nicht in Ordnung. Also auch gerade körperliche Missempfindungen oder Schmerzen sind ja häufig auch ein Warnsignal unseres Körpers und so sind Emotionen ja letztendlich auch. Die sensibilisieren einen dafür, dass gerade etwas in einem nicht stimmig ist und einem etwas nicht gut tut oder ne, etwas einen verletzt oder gegen das geht, was ja hochschwingend und freudvoll wäre. So. Aber manchmal darf man Emotionen auch bei Kindern gerade rausstreichen und gucken, ja, es gibt auch sowas wie geerbte Emotionen. Es gibt sogar sowas wie geerbte Emotionsmauern. Und die darf man dann rausstreichen und aus dem System löschen. Ich persönlich beruflich arbeite nicht mit Kindern. Das ist einfach nicht da bin ich nicht ausgebildet für. Da habe ich einfach nicht, ich habe meine Stärken sicherlich bei den Erwachsenen. Aber ein Geschenk, wenn die groß werden, auch damit, sich mit ihren Gefühlen auseinandersetzen zu dürfen und auch das Gefühl zu haben, vielleicht ist das auch gar nicht meins und wo kommt es eigentlich her? Und wir finden gemeinsam eine Lösung, die dann auch wieder loslassen und gehen lassen zu können. Ja, also, was will ich in dieser Folge eigentlich? Ich möchte dafür sensibilisieren, dass unsere Kinder unsere Emotionen aufnehmen, dass sie nicht nur darunter leiden, wenn es uns gut oder schlecht geht, sie leiden natürlich nicht, wenn es uns gut geht, oder daran teilhaben, wenn es uns gut oder schlecht geht, sondern dass sie darüber hinaus tatsächlich Emotionen aufgreifen und dass es wichtig ist, Transparenz zu kommunizieren und uns auch bewusst zu machen, was unser Handeln mit unserem Gegenüber macht und gerade mit unseren Kindern macht. Und da soll es nicht darum gehen, jetzt mit erhobenem Zeigefinger durch die Reden zu rennen oder es den Erwachsenen noch schwieriger zu machen. Denn Kinder können nicht traumafrei auf diese Welt geschickt werden. Allein der Geburtsprozess ist traumatisch. Ich meine, wer würde schon aus einer warmen, weichen, geborgenen Schutzraum ins kalte, ich hätte fast gesagt nasse, aber kalte, grelle, isolierte Dasein gepresst werden? Also wer will das schon? Wobei Leben ist Entwicklung und es wäre nicht gesund, zu stagnieren und immer da zu bleiben, wo man ist, in einem Alter, in dem man gerade ist oder so. Das ist natürlich schon auch klar. Aber Leben ist nicht frei. Menschliches Leben ist nicht frei von Trauma. So, manche haben mehr, manche haben weniger davon, aber es geht irgendwie darum, ja auch möglichst, das ist ja immer mein Ansatz, so frei wie nur irgendwie möglich sein Leben selbstbestimmt gestalten zu dürfen. Und dazu gehört eben auch, sich bewusst zu machen, ist das, was ich da gerade fühle, was mich gerade blockiert oder lenkt oder leitet oder vielleicht sogar meine Entscheidung zu einem massiven Anteil prägt, ist das eigentlich meins? Und wenn nicht, wo kommt es her und wie kann ich es wieder loswerden? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für dieses Mal. Es war eine kurze Folge, aber eine, die einfach gerade geboren werden wollte. In diesem Sinne, gemeinsam für befreite Zeiten. Janina.